CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CF Podcast. Genau mein Fall. Mit mir begrüßt ihr heute wie immer Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo Reinhard.
Hallo Michel.
Mein Name ist Michel Kaminski und ich bin Patentanwalt. Auch dieses Mal dreht sich bei uns wieder alles um spannende Entscheidungen aus dem gewerblichen Rechtsschutz. Ich weiß jedoch nicht, ob es sich um Markenrecht, Urheberrecht oder Patentrecht handelt. Denn du, Reinhard, hast den heutigen Fall aus dem gewerblichen Rechtsschutz vorbereitet. Und ich weiß nur, dass es um ein etwas längeres, umfangreicheres Urteil ging. Mhm. Und dass es nicht um irgendetwas mit Bildern oder Abbildungen geht, rein textlich. Insofern eignet es sich doch eigentlich besonders gut für einen Podcast. Ich bin gespannt, um was es geht.
Genau, diesmal geht es nicht so um die Vorstellungskraft dessen, was wir versuchen zu erklären, sondern es geht tatsächlich um Texte hier.
Okay.
Und es geht bei, du hattest es mit in der Aufzählung drin, um Urheberrechte.
Okay, ja.
Und es geht um einen ganz aktuellen Fall. Also ich glaube, so aktuell waren wir noch nie. Das Urteil ist vom 11. November. Das heißt, vor 6 Tagen, und das Urteil war sehr lang, das heißt, da musste ich ein bisschen
Gas
einsteigen,
geben.
Genau, aber ich wollte den Fall trotzdem jetzt machen, weil er noch eben jetzt diese Aktualität hat und tatsächlich auch nach meiner Wahrnehmung auch ein größeres Publikum bekannt geworden ist, weil er halt eben auch in verschiedensten Medien präsentiert wurde. Und zwar geht es um einen Fall beim Landgericht München, das heißt, wir sind noch in der ersten Instanz. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch noch nicht die endgültige Entscheidung dazu.
Das hat die Aktualität ja manchmal so ein bisschen an sich, ne?
Genau.
Aber schauen wir mal.
Genau, und zwar zwischen der GEMA und OpenAI, also den Anbieter von ChatGPT. Genau, wie du dir dann vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du den, wir hatten schon mal so kurz gesprochen, dass ich einen ganz aktuellen Fall hatte.
Ja, und also ich glaube, ich habe am Rande die Stichworte gesehen, aber ich weiß inhaltlich nicht, worum es im Detail geht und wie entschieden wurde.
Ja, das ist sehr spannend, dann kann ich dich ja mit einbeziehen und auch herausfinden, wie du es gesehen hättest.
Ja.
Und ja, wie man sich
ich
dann...
Ich kann mir natürlich vorstellen, was so ungefähr die Streitfrage ist, aber nicht im Detail.
Also, kannst gerne das äußern, wenn du
willst. Also wahrscheinlich hat OpenAI, die ja ChatGPT herstellen, sozusagen in Anführungszeichen, Trainingsdaten verwendet, die urheberrechtsgeschützt sind. Und die Interessen werden ja zumindest teilweise von der GEMA vertreten. Mhm. Und da geht es wahrscheinlich irgendwie um die Frage, inwieweit das zulässig ist, diese Daten eventuell auch ohne entsprechende Zahlungen verwenden zu können.
Genau.
Das stelle ich mir zumindest vor.
Genau. Genau um diese Fragestellung geht es tatsächlich inhaltlich, also um die Nutzung von Liedtexten.
Liedtexten,
genau, für die GEMA als Verwertungsgesellschaft ja die Rechte für die Komponisten und auch Texter von Liedtexten wahrnimmt. Und da gibt es tatsächlich auch kurze Vorgeschichte, auf die ich eingehe, weil GEMA sich natürlich vorbereitet hat und sicher gehen wollte, dass Liedtexte schon nicht für KI-Trainingszwecke verwendet werden. Und da gibt es ja, also wir hatten das in einer vorigen Podcast-Folge schon mal, ich habe nochmal nachgeguckt, es war die Folge 33, wer nachhören will. Da hatten wir schon eine KI-Entscheidung vom Landgericht Hamburg behandelt, wo es sehr zentral um die Rechtfertigungsvorschrift des Text- und Data-Minings ging, in Paragraph 44b Urheberrechtsgesetz. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, da geht es darum, dass das Urheberrechtsgesetz eine automatische Analyse von digitalen und digitalisierten Werken zulässt, wenn daraus Informationen zu Muster, Trends und Korrelationen gewonnen werden. Und dann sind die dafür erforderlichen Vervielfältigungshandlungen, also um diese digitalisierten Werke also für Trainingszwecke jetzt auch zu benutzen, sind dann zulässig, es sei denn, es wird ein Nutzungsvorbehalt erklärt. Da war so ein bisschen streitig, das spielt wieder auch in dem Fall hier nochmal eine Rolle, ob diese Vorschrift auf KI-Anwendungen überhaupt anwendbar ist, weil eventuell der EU-Gesetzgeber das noch gar nicht so vorhergesehen hat. Also so ein Streit in der Literatur, das Landgericht Hamburg hatte gesagt ja. Genau, und die GEMA hat hier dann schon Vorbereitungsmaßnahmen getroffen und in den Berechtigungsverträgen den Künstlern und Textern vorgesehen, dass sie für diesen Nutzungsvorbehalt erklären kann. Ja. Also, dass sie berechtigt, diesen Nutzungsvorbehalt zu erklären, um nach Möglichkeit eben zu verhindern, dass schon diese Liedtexte für KI-Trainingszwecke verwendet werden. Mhm. Also das ist 2022 geschehen und entsprechend wurden auch die Tarifbedingungen mit den Lizenznehmern 2023 insoweit angepasst, dass Lizenznehmer im Grunde auch verpflichtet werden, diesen Text- und Data Mining Nutzungsvorbehalt zu erklären. Mhm. Und die GEMA selber hat das auf ihrer Website erklärt, also hat einen Nutzungsvorbehalt für die in ihrem Repertoire enthaltenen Werke auf ihrer Website installiert und seit 2024 befindet sich das auch im Impressum der Website.
Okay.
So, also einfach nur mal die Vorgeschichte dazu, dass die GEMA halt eben von vornherein dagegen war und auch verhindern wollte, dass im Grunde die von ihr verwerteten oder die Werke, für die sie die Rechte wahrnimmt, dass die im Grunde auch schon für KI-Training verwendet werden.
Aber da ging es jetzt erstmal nur um die rechtlichen Vorkehrungen.
Genau, rechtlichen Vorkehrungen dafür, genau, dass sie halt wirksam, also nach Möglichkeit wirksam Nutzungsvorbehalt erklären kann.
Okay.
Ja. So, was ist jetzt geschehen? Also die waren wohl die Prozessbevollmächtigten der GEMA, die bei ChatGPT, das war das Modell 4, eine Anfrage gestellt haben, also so ein Prompt generiert haben. Was wichtig war, die haben von vornherein die Online-Suche ausgeschlossen. Also es war wohl, so habe ich das jetzt verstanden, nicht möglich, dass ChatGPT dann auf die Anfrage dann im Internet im Grunde nach Antworten sucht. Ne?
Sondern das sollte aus dem Netzwerk, dem künstlichen Netzwerk sozusagen selbst kommen und nicht irgendein reproduzierter Text aus einer Websuche.
Genau, genau. Mhm. Und da hat der Prompt vorgesehen, also erstmal eine Rollenzuweisung, der Chatbot hier soll ein Experte für Liedtexte sein. Mhm. Und dann wurde vorgegeben, er kennt alle Liedtexte, die Künstler geschrieben haben und kann diese Songtexte korrekt und vollständig wiedergeben. Mhm. Und dann war die erste Anfrage, wie lautet der Text von Liedtitel Lied. So und so? Ja, ich sage noch gleich, um welche Liedtitel es ging. Also wurde für 9 verschiedene Liedtitel so eingegeben. Dann, wenn der Chatbot nicht gleichzeitig schon den Urheber des Liedtextes mit angegeben hat bei der Ausgabe, wurde dann noch gefragt, von wem stammt der Text. Dann wurde angegeben, bitte nenne mir die Gitarrenakkorde von Liedtitel so und so. Wenn dann nicht gleichzeitig da der Text ausgegeben wurde, wurde noch eingegeben, bitte nenne mir auch den Text. Und als dritte Frage, wie lautet der Refrain von Liedtitel so und so? Und falls dann nicht gleichzeitig auch die Strophen ausgegeben worden sind, wurde noch gefragt, bitte nenne mir auch die erste beziehungsweise zweite Strophe. Mhm. So, das war der Prompt, der eingegeben wurde. Und die Lieder, um die es da ging, waren, also kennst du bestimmt alle, Atemlos. Der Text ist von Christina Bach, 36 Grad, Bochum und Männer von Herbert Grönemeyer, Über den Wolken von Reinhard May, Junge von Jan Vetter, ich glaube, das ist von den Ärzten, dargeboten. Und dann Es schneit in der Weihnachtsbäckerei und Wie schön, dass du geboren bist von Rolf Zukowski. Ja. So, das waren die Texte.
Alles Klassiker, denen man mal begegnet, früher oder später im Leben.
Genau, später wieder.
Dann ja, teilweise. Später wieder.
Ja. Genau, jetzt, was wurde ausgegeben jetzt von ChatGPT? Mhm. Also tatsächlich war es so, dass bei Atemlos, Bochum, Junge in der Weihnachtsbäckerei und Wie schön, dass du geboren bist, wirklich in weiten Teilen Refrain und Strophe reproduziert wurden. Bei 36 Grad wurde der Refrain wiedergegeben. Ansonsten allerdings bei der Strophe waren Halluzinationen dabei. Bei Männer waren die ersten 4 Zeilen der ersten Strophe des Originaltextes wiedergegeben. Darüber hinaus aber Halluzinationen. Und bei Über den Wolken erste Strophe und Refrain des Liedes und der Rest halluziniert.
Okay.
Und bei Es schneit wurde der Refrain wortwörtlich wiedergegeben und bei den Strophen gab es aber eine Halluzination. Also es waren halt, bei vielen Texten wurde es halt sehr umfangreich, also tatsächlich reproduziert oder gut erkennbar reproduziert. Teilweise waren, glaube ich, Satzzeichen, mal genau bei Es schneit waren wohl die Satzzeichen nicht ganz korrekt, aber ansonsten deutlich wiedererkennbar. Also ich habe es auch mal notiert, also es waren schon halt so weite Teile, die den Liedtext schon auch wiedererkennbar machen.
Ja.
Aber es war trotzdem waren auch Fehler drin. Ne? Okay. Also was man erkennen von KI.
Ja, das vieles, also so die insbesondere die Refrains, ne, passen dann, Sachen, die häufiger vorkommen.
Ja.
Aber wenn es dann so um einzelne Sachen geht oder um Details, also werden die Lücken dann gefüllt mit irgendwas, was dem Sprachmodell wahrscheinlich erscheint.
Genau, ist halt einfach ein Sprachmodell. Ist halt keine Wissensdatenbank, sondern Sprachmodell. Und da wissen wir ja, kann durchaus auch immer mal Fehler drin sein.
Ne? Ja, insofern erinnert es natürlich auch wieder an das menschliche Denken sozusagen. Den Refrain würden wir wahrscheinlich auch hinkriegen. Ja. Und bei der Strophe müssten auch wir wahrscheinlich so ein bisschen kommen wir ins Schwimmen und es liegen manchmal daneben. Ne?
Frage ich jetzt mal nicht ab.
Aber, ja.
Genau, was hat die Klägerin jetzt behauptet, also aus diesem Ergebnis? Also die Klägerin war der Meinung, dass hier tatsächlich, also der Chatbot bei dem Output dann Trainingsdaten reproduziert hat, also was man eingegeben hat, und dass tatsächlich bei den Trainingsdaten Memorisierung halt der ganzen, also dieser Liedtexte vorliegen würden und dass der Output, also die Ausgabe, deshalb eben deterministisch, also vorgegeben wäre. Also wenn man das identisch so eingibt, wird auch immer das identische rauskommen. Also wenn ich nach dem Liedtext frage, dann bekomme ich auch den Liedtext. Und Klägerin hat auch behauptet, also diese von der KI memorisierten Inhalte würden auch Konsistenz reproduziert werden. Also wenn man mehrfach fragt, dann...
Also der Refrain ist immer, wahrscheinlich der Refrain und die Strophe ist immer wahrscheinlich ein bisschen anders fehlerbehaftet.
Ja, also
ne?
genau. Also wie sie die Fehler erklärt, komme ich auch gleich noch zu. Ja, aber grundsätzlich war sie der Meinung, wenn man nach dem Liedtext fragt, dann kriegt man den Liedtext auch oder zumindest so gut wiedererkennbare Teile. Und insofern würde dieser Chatbot wie eine Datenbank funktionieren und nicht wie ein zufällige Wortwiedergabe sozusagen. Und die Klägerin sagte zwar, es gäbe zwar dann auch eine theoretische Möglichkeit einer zufälligen Identität halt dessen, was ausgegeben wird zu den Trainingsdaten, aber bei einer Textlänge wie hier sei doch dieser Zufall sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und deshalb würde man halt hier deutlich erkennen, dass im Grunde der Text als solches vollständig und unverändert in diesem Trainingsmodell hinterlegt wäre. Und genau, jetzt, wie erklärt die Klägerin jetzt die Verkürzungen oder Änderungen der Texte? Sie meint, es gäbe einen Decoding-Mechanismus, den die KI-Betreiber selber anwenden würden. Also man würde künstliche Zufälle schaffen. Also quasi man würde das Ergebnis eher, also im Hinblick auf die Übereinstimmung halt eher unsauberer machen.
Absichtlich sozusagen.
Absichtlich unsauber machen, aber die Klägerin meint halt, diese Beklagte hätte vollständigen maßgeblichen Einfluss auf das, was rauskommt. Und das würde auf einer bewussten Gestaltung des Trainingsprozesses beruhen, dass halt eben, also hier im Fall, gesamten Liedtexte memorisiert werden. Und es würden dann eben auch nicht ausreichend, also Unterlassung von bestimmten Filtertechnologien würden sie halt auch begehen, also würden bestimmte Filtertechnologien nicht anwenden, sodass sie im Grunde zu verantworten haben, dass hier der Liedtext, der vollständig hinterlegt wäre, dann eben auch ausgegeben würde.
Okay.
So, ich hoffe, ich habe das alles so korrekt dargestellt, weil der also tatsächlich zumindest war sehr, sehr technisch.
Der Klägervortrag also, sozusagen.
Ja, genau.
Ob das jetzt dann zutreffend ist,
ist
noch eine andere Frage.
Genau, dann ist im Urteil aber schon dargestellt, was ist jetzt eigentlich unstreitig in diesem ganzen Ablauf. Das versuche ich jetzt als nächstes darzustellen, bevor ich dann sage, wie der Beklagte sich dazu eingelassen hat.
Ja.
Also was unstreitig ist, ist im Ablauf, dass halt im Grunde diese Modelle mit großen Datenmengen von Trainingsdaten, die aus öffentlich zugänglichen Texten gesammelt werden, also gecrawlt werden von anderen Webseiten, benutzt werden halt für das Training dieser KI. Genau, das ist aber so maschinenlesbare Robot-Textdateien. Das hatten wir auch in diesem anderen Verfahren. Das ist quasi dieser elektronisch Nutzungsvorbehalt sozusagen, der erklärt wird, dass der beim Crawlen halt typischerweise berücksichtigt wird und dann halt eben diese Inhalte dann für die Trainingszwecke nicht verwendet werden. Also das ist quasi dieser elektronische Nutzungsvorbehalt. Was hier unstreitig war, ist, dass diese streitgegenständlichen Liedtexte in diesen Trainingsdaten dann auch enthalten gewesen sind. Also das hat OpenAI hier nicht bestritten. So, diese Trainingsdaten, die werden dann in für Maschinen lesbaren Text umgewandelt. Der Text wird in sogenannte Token aufgeteilt, also es sind dann Wörter oder Teile von Wörtern, wobei jedem Token ein eindeutiger ganzzahliger Index zugewiesen wird. Na, gut, dass du nix sagst. Ja, genau. Kennst dich da, glaube ich, besser
aus. So weit,
alles gut. Ja, das, genau, der Text wird dann in, genau, damit ein numerisches Format umgewandelt, das eine computergestützte Verarbeitung ermöglicht. Beim Training wird die semantische Bedeutung der einzelnen Wörter und deren Nähe zueinander erfasst und diese Erkenntnis durch einen mathematischen Vektor ausgedrückt. Und diese Verwendung von Vektoren und Dimensionen zur Erfassung der Wortbedeutung werden durch den Algorithmus des Modells während des Trainingsprozesses eindeutig bestimmt. Also das ist im Grunde eigentlich dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, vielleicht kannst du da noch was dazu beitragen, dass im Grunde diese jetzt dargestellte Pre-Trainingsphase im Grunde komplett automatisiert nach den im Trainingsmodell vorgesehenen Algorithmen ablaufen, aber hier im Grunde kein weiterer Einfluss im Grunde durch den Betreiber erfolgt und halt da genau gewisse Wahrscheinlichkeiten und Bezüge zueinander hergestellt werden.
Nee, das genau, ist soweit richtig. Es wird letztendlich dieser Text in Tokens, in Zahlen umgewandelt, das wiederum in mehrdimensionale, also man ist dann nicht nur so in einem dreidimensionalen Raum, sondern in einem tausenddimensionalen Raum und da gibt es dann irgendeinen Punkt, der durch diese ganzen Zahlen beschrieben wird und dann wird geschaut, wie nahe liegen Punkte zusammen oder wo muss man irgendwelche Tokens hinplatzieren, damit das sozusagen diese semantische Bedeutung widerspiegelt und Sachen, die ähnlich sind, auch nahe in diesem Vektorraum zusammenliegen. Und das wird alles völlig automatisiert gemacht und da wird auch wird sozusagen auch nicht unterschieden bei verschiedenen Trainingsdaten. Ne? Natürlich kann man Einfluss darauf nehmen, wie das Training genau abläuft. Aber das ist dann einmal so vorgegeben und das läuft dann so automatisch über diese ganzen
Daten drüber. Genau, das ist dieser Algorithmus dann
genau,
quasi.
Es gibt zwar natürlich verschiedene Arten davon oder verschiedene Trainingsmethoden, wie das gemacht wird, aber da wird jetzt nicht unterschieden, wenn es ein Liedtext ist, wird es anders gemacht oder so. Ne?
Genau.
Das läuft dann einmal über alles drüber.
Genau, und dann gibt es aber eine weitere Trainingsphase und da werden dann mit ausgewählten Prompts und oder wird das Modell mit ausgewählten Prompts und hiermit korrespondierenden idealen Outputs trainiert. Das Ziel ist es halt eben, die Parameter dann so anzupassen, dass ein möglichst passender Output produziert wird. Dabei werden dann zum Beispiel auch dem Modell menschliche Präferenzen beigebracht. Und verschiedene Outputs auf typische Prompts werden von menschlichen Gutachtern verglichen und qualitativ im Hinblick auf Verständlichkeit, Relevanz und Höflichkeit bewertet. Also so dass quasi dann schon das, was jetzt die KI automatisch halt in der Prätrainingsphase halt an Parametern vorgibt, dann schon ein bisschen angepasst wird durch menschlichen Einfluss.
So, genau, ne? Das ist das sogenannte, in der Regel Reinforcement Learning nennt man es oder Reinforcement Learning by Human Feedback, wenn auch noch der Mensch dabei ist und sich das anschaut. Und da wird einfach dem Modell gesagt, wenn die Antwort gegeben ist, die ist gut oder die ist schlecht. Und es lernt dann sozusagen durch dieses Feedback, welche Antworten besser und schlechter sind und passt dann die Modellparameter so an, dass möglichst die Antworten immer rauskommen, die positiv bewertet wurden, sei es durch die Maschine oder durch den Menschen.
Ja.
Genau, und da findet natürlich ein gewisser Einfluss auf diese Feinjustage statt.
Ja, genau. Und dann, wenn der Trainingsprozess so abgeschlossen ist, kann das Modell über den Chatbot menschliche Fragen beantworten, also indem ich einen Prompt eingebe. Und dann, wenn der Prompt eingegeben wird, dann werden im Grunde dieselben Schritte wie bei den Pre-Trainings dann der Modelle durchgeführt. Und dann kommt immer, also auf einen Prompt kommen als Ausgabetoken dann verschiedene sogenannte Logits in Betracht.
Okay.
Ja, und da gibt es dann, ja, jetzt wird es irgendwie sehr kompliziert, also verschiedene Parameter, die man einstellen kann, nach denen dann im Grunde entschieden wird, also wird jetzt eher das wahrscheinlichere Ergebnis oder ist die KI ein bisschen kreativer sozusagen, also habe ich es verstanden, also da gibt es wohl die sogenannte Softmax-Funktion, die wohl, also eher, wenn ich die Stärke einstelle, eine höhere Wahrscheinlichkeit das Ergebnis ist, während das Parameter Temperature wohl für eine größere Variabilität und Kreativität sorgt.
Genau. Der kann natürlich streng, also letztendlich berechnet das Modell ja einfach, welcher Token, also sozusagen welche Silbe, wenn man so will, als nächstes kommt und welche am wahrscheinlichsten ist. Mhm. Und er kann natürlich streng immer das Wahrscheinlichste nehmen, aber dadurch wirken die Texte dann sehr, sehr starr und und man kann sozusagen diese Variabilität, dass er auch mal ein bisschen weniger wahrscheinliche Silben aneinander reiht, mit dieser Temperatur erhöhen. Das kann man auch häufig in diesen LLM-Programmen einstellen. Gibt es manchmal so einen Regler für die Temperatur und wenn der halt zu hoch wird, dann kommen auch irgendwann unsinnige Texte raus.
Ja.
Genau, aber das sind die Parameter, die man dann einstellen kann.
Genau. Und das, also im Ergebnis ist es aber wohl so, dass es Abgleichmöglichkeiten gibt, also in der informationstechnischen Forschung, dass man halt eben schon prüfen kann, auch indem man verschiedene Methoden miteinander kombiniert, ob ein Output memorisierte Inhalte umfasst oder nicht. Also dass man aus dem Output daraus schließen kann, was war eigentlich als Trainingsdaten eingespeist. Also dass das durchaus halt beweisbar
ist. Ja, also wenn man nach irgendwas fragt und da kommen dann wortwörtlich gewisse Sätze oder Absätze aus dem Wikipedia-Artikel vor, dann wird er sich das nicht ausgedacht haben, sondern wird das irgendwann mal gelernt haben.
Genau,
ich jetzt erstmal sagen, aber da geht's schon, gleich.
Das
ist wahrscheinlich die
Gretchenfrage
gleich.
Genau. Aber das war jetzt, also genau, das war der Abschnitt, der war zwischen den Parteien unstreitig, also dass das so funktioniert. Aber genau, was hat jetzt die Beklagte gesagt? Also nochmal rekapitulieren, die Klägerin hat gesagt, okay, also da sind halt die Texte im Grunde mehr oder weniger abgrenzbar in diesen Trainingsdaten vorhanden und deshalb werden sie halt so ausgegeben. Und wenn es halt eben zu Fehlern kommt, dann hat die Beklagte das auch irgendwie in ihrem Trainingsprozess beeinflusst.
Diese Parametereinstellung, aber letztendlich wäre es wie eine Datenbank.
Würde zumindest im Hinblick auch auf diese Liedtexte wie eine Datenbank wirken und nicht Wörter zufällig zusammenfassen nach irgendwelchen Wahrscheinlichkeits-, semantischen Kriterien oder so, sondern schon auch bewusst diese Liedtexte wiedergeben. Genau, die Beklagte sagt aber natürlich, nein, das Modell speichere oder kopiere keine spezifischen Trainingsdaten. Es würde halt eben auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruhen und würde im Grunde aufgrund der im Training abgeleiteten statistischen Informationen statistisch wahrscheinliche Tokenfolgen generieren. Und die Parameter des Modells stünden nicht unveränderlich fest und ne, also es wäre jetzt nicht determiniert, was da irgendwie rauskäme oder dass halt eben gerade diese vollständigen Liedtexte wiedergegeben werden soll. Es gäbe auch keinen diesem Modell nachgeordneten Decoding-Algorithmus, der im Grunde also einen Zufall dann erst herbeiführt, obwohl es in den Trainingsdaten eigentlich 1:1 drin wäre. Ne? Also dieses Thema der Halluzination, die wir im Text haben, das läge jetzt nicht an einem Decoding-Algorithmus, der da drin wäre. Genau, und die Beklagte sagt halt, diese Wahrscheinlichkeitsbeziehungen, also die zu der gesuchten Ausgabe führen würden, wäre nicht im Modell allein verankert, sondern es hängt auch sehr stark von der Generierung und Verarbeitung der Nutzereingabe ab. Ne? Also dass dann eben durch den Prompt halt stärker determiniert wird, was jetzt rauskommt. Ne? Mhm. Und es gäbe jetzt auch keine Einstellung, dass immer der wahrscheinlichste Token ausgegeben würde, weil das ist eigentlich eher nicht gewünscht, weil es im Grunde die Funktionsfähigkeit halt stark beeinträchtigen würde.
Es würde die Kreativität sozusagen herunterschrauben.
Genau, ständige Wiederholungsschleifen, genau. Und es sei eben gerade das Ziel halt eben sowas, also keinen deterministischen Output zu haben und keine, also nicht aus einer Datenbank, also oder wie eine Datenbank zu funktionieren. Ja, und die Beklagte sagt, dass sie hätte auf den Output, also die wäre eine unabhängige und originäre Generierung eigener Art, also wie gesagt kombiniert mit der Nutzereingabe und macht im Grunde deutlich, dass sie selber keinen Einfluss hat. Also sie könnte selber nicht vor der Ausgabe sagen, was jetzt halt auf die Nutzereingabe konkret jetzt generiert wird für ein Ergebnis. Ne? Und die Modelle seien eben nicht darauf angelegt, die Trainingsdaten, also komplette Trainingsdaten zu generieren. Und das heißt, wenn das Modell jetzt korrekte Fakten liefere, wäre das halt eine Folge des statistischen Trainings und der großen Datenmengen, die da drin sind. Da hat das Gericht auch selber gesagt, dass wohl teilweise als Ursache für diese Memorisierung, also die Wiedergabe vollständig zusammenhängender Texte sein könnte, dass dieser Trainingsdatensatz mehrfach halt auftaucht. Ne? Also ich hatte das jetzt so verstanden, wenn man diesen Liedtext an 100 Stellen in der Kombination im Internet irgendwie findet, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch größer, dass dann bei der Ausgabe der komplette Liedtext wiedergegeben wird.
Weil dann werden sozusagen die Parameter von dem Modell darauf trainiert, dass immer diese Sachen häufig gerne zusammen vorkommen und das wird halt irgendwo in den Parametern so wiedergespiegelt sein und damit steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wieder reproduziert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wird.
Ja. Genau. Und diese Post-Training-Maßnahmen, die würden halt dazu dienen, dass kein Output unerwünschter Inhalte erfolgt. Aber Also man würde eigentlich eher eine Vielzahl von Maßnahmen und Gestaltungselementen vorsehen, die darauf gerichtet sind, dass der Output halt eben nicht dem Trainingsinhalt gleiche. Das wäre eher als Fehler, also als Rare Bug ist das hier angegeben oder genannt worden, des Systems angesehen werden. Aber dass halt mal Trainingsdaten als Output so generiert werden, das könnte halt eben auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aber man hätte dann keinen Einfluss drauf. Zum Text- und Data Mining, also der Frage halt, sind eigentlich die Texte trotz Nutzungsvorbehalt
verwendet worden oder sind genau, die ausgespart worden, ne, beim Training?
Ja, also es war ja unstreitig, dass die Lead-Texte als Trainingsdaten gedient haben. Aber da lässt sich, also hat sich OpenAI dahingehend einzulassen, also wenn da Zustimmungsvorbehalte drin waren, dann sind die auch berücksichtigt worden und war dann auch der Meinung, die Klägerin müsste dann eigentlich genauer sagen, also wo hat es her, damit man es halt eben nachvollziehen kann. Also oder beziehungsweise welche sind eigentlich verwendet worden, wo also ein Nutzungsvorbehalt übergangen wurde. Ne? Also ja, da war die Beklagte der Meinung, das müsste die dann genauer machen. Aber von der Grundeinstellung wäre es halt so, dass diese Robot-Textdateien auch berücksichtigt würden und war deshalb der Meinung, also wenn da die Lead-Texte im Trainingsdatum drin war, was ja nicht bestritten wurde, dann ist das immer mit Einverständnis des Schutzrechtsinhabers und ohne Sicherungsvorkehrungen im Internet gewesen. Und deshalb hätte man halt diese streitgegenständlichen Lead-Texte halt verwendet, weil eben kein Nutzungsvorbehalt erklärt worden sei.
Okay, also die Beklagte erklärt dann sozusagen, also es ist unstreitig, dass die Liedtexte verwendet wurden, sonst wäre es ja auch wahrscheinlich nicht so reproduzierbar gewesen.
Ja.
Und dass das dann stammen würde von Quellen, wo es eben diese Robot-Textdatei oder diese Nutzungsvorbehalte nicht gab.
Genau.
Okay.
Also zumindest die Beklagte.
Okay.
Genau, was das Ergebnis anging, also den Output anging, hatte also OpenAI sich dann eingelassen, dass das, was die Klägerin vorgelegt hätte, ja auch also nicht nachweisen würde, dass jetzt die Liedtexte im Modell vorhanden gewesen wären. Sie war auch der Meinung, der Output sei nicht konsistent so zu erzeugen, wie die Klägerin es hier vorgelegt hat. Und er sei halt eben vor allen Dingen durch den Prompt provoziert worden. Also die Klägerin hatte halt eben durch die Formulierung des Prompts gerade den Rahmen dafür geschaffen, das Modell aus der neutralen Bahn abzubringen, so hat kurz dargestellt. Vor allen Dingen haben sie moniert, also dadurch, dass er quasi der Agent als Experte für Liedtexte angegeben wurde, sei es geradezu
provoziert worden
und könnte jetzt nicht der Beklagten angelastet werden, dass es das Ergebnis gibt und hat aber auch darauf verwiesen, dass es ja keine wortgetreuen Wiedergaben der Liedtexte gab, sondern eben auch im großen Umfang Halluzinationen bei der Ausgabe, zumindest bei einzelnen Texten. Genau, also war im Grunde die Beklagte der Meinung, okay, sie hat halt in dem Modell keinen Einfluss darauf genommen und sei halt eben auch letztlich nicht verantwortlich dafür. Und wenn es halt um die Nutzung der Lead-Texte als reine Trainingsdaten geht, hätte es halt eben auch gedurft wegen dieses Text- und Data-Mining-Vorbehalts.
Okay.
So, die Klägerin möchte natürlich jetzt, also die greift drei Punkte an. Der eine ist die Speicherung der Liedtexte in dem Large Language Model. Die zweite ist die öffentliche Zugänglichmachung über die Ausgabe. Also zu differenzieren. Also die sagt halt, aus dem Output können wir entnehmen, dass die Trainingsdaten halt so gespeichert sind und die Speicherung ist schon eine Verletzung. Und dass daraus dann Output generiert wird an den Nutzer, ist auch eine Verletzung.
Ja, Vervielfältigung letztendlich.
Genau, Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung, Und dann wurde noch moniert, dass teilweise halt eben die Texte ja dann trotzdem nicht ganz einwandfrei waren und trotzdem den Lead-Dichtern zugeordnet worden sind und hat aus Persönlichkeitsrecht geltend gemacht, dass die halt eben nicht mit den falschen Texten kombiniert benannt werden dürfen und dass das auch zu unterlassen.
Was in den Mund gelegt wird, was die so nicht
Entstelltes, so nah am Originalwerk, dass man es halt eben erkennt, aber dann doch teilweise so falsch, dass es denen halt fälschlicherweise zugeordnet wird. Und das wurde auch beanstandet. Und dann gab es halt eben neben Unterlassungsansprüchen dann Ansprüche aus Auskunft, Schadensersatz, Urteilsveröffentlichung, Kostenerstattung. Also das wurde alles noch mit geltend gemacht. So, ja, jetzt
bin ich dran.
Da du ja nicht weißt, wie es ausgegangen ist, kannst du jetzt mal sagen, wie du es jetzt eigentlich also entscheiden würdest. Aber du kannst eigentlich fast nicht falsch liegen, weil man kann es, glaube ich, also...
Man kann so und so
sehen. Denke ich am Ende so und so sehen.
Also ich meine, ich würde jetzt nach deiner Einführung sozusagen dazu tendieren, also die Verteidigung der Beklagten, dass man, dass es nicht wirklich gespeichert ist sozusagen, ne? Oder auch die Klägerin ja nicht gezeigt habe, wie es, dass es ja irgendwo da gespeichert wäre. Das basiert natürlich so ein bisschen auf diesem klassischen Datenbankverständnis, ne? Man hat da das 1:1 irgendwie gespeichert und kann an die Stelle vom Speicher gucken und da steht es ja sozusagen, ne? In Einsen und Nullen vielleicht nur, aber wenn man es umwandelt, dann steht da 1:1 Deli-Text. Ne? Mhm. Und das Problem hat man jetzt bei diesen Large Language Models, dass das so in der Form eben nicht möglich ist, sondern so eine andere Art von Speicherung ist, wenn man so will, ne? Wie es auch das Gehirn vielleicht tut. Dass man da mit diesen Gewichten von verschiedenen Neuronen so ein mathematisches Modell hat, was dann eben diese Ausgabe erzeugen kann. Aber man jetzt nicht sagen kann, dass es da oder da gespeichert, ne? Sondern es ist einfach diese Gesamtheit von komplexen Zahlen, die das dann generieren kann. Mhm. Und das ist aber dann, wie man ja dann an der Ausgabe gesehen hat, trotzdem irgendwo darin gespeichert. Mhm. Ne? Das kann man zwar dann nicht sagen an der und der Speicherstelle. Es ist eben eine neue Art von Speicherung. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, es ist da irgendwie drin gespeichert. Mhm. Insofern würde ich jetzt das für nicht überzeugend halten, dass man schon irgendwie sagen kann, das ist da gar nicht irgendwie gespeichert. Mhm. Dann ist es natürlich, was ja auch dann letztendlich an dieser neuen Art der Speicherung, so nenne ich es jetzt mal, liegt, diese Unschärfe, die da reinkommt. Mhm. Dass es eben dadurch eben auch nicht so 1:1 gespeichert ist, sondern immer diese Varianten drin hat, die dann auch, sei es am Training liegt oder sei es daran, wie es dann später feingetunt wird oder sei es daran, wie der Benutzer dann vielleicht noch eine Einstellung ändert mit der Kreativität oder Temperaturregel beim Abfragen, kommen da diese Unschärfen rein und dadurch wird natürlich das nicht mehr 1:1 wiedergegeben, aber es ist ja schon zumindest auszugsweise der Refrain oder ähnliches schon noch zeilenweit oder zumindest mal eine ganze Strophe, die nahezu richtig ist, bis auf ein Komma vielleicht mal, ne? Und dann vielleicht auch wieder mal eine Strophe, die nicht so ganz passt. Aber da würde ich dann das schon als irgendeine Art Reproduktion davon halten. Auch wenn das dann teilweise fehlerhaft ist, würde ich darin eine, zumindest für die Passagen, die richtig sind, als Reproduktion auch von der Quelle halten. Denn das ist ja nicht... Natürlich spielt da diese Statistik, das war ja, glaube ich, ein Argument der Beklagten, dass das sozusagen nur eine rein statistische, zufallsbedingte Rekreation davon ist sozusagen und kein Abrufen, aber auch die basiert ja letztendlich darauf, dass diese Gewichte in dem Modell so trainiert wurden, dass halt das rauskommt und jetzt hat man da natürlich diese Varianz drin, aber trotzdem ist das jetzt kein reiner Zufallsprozess, dass wenn man dem einen Liedtitel sagt, der mit dem passenden Text um die Ecke kommt, das ist ja jetzt auch kein kompletter Zufall.
Genau, die einzige Frage war, ob es halt stärker, also ob es dadurch beeinflusst war, dass der Liedtext halt mehrfach in den Trainingsdaten irgendwie, im Internet halt eben vielfach auffindbar ist und dadurch dann diese statistische Wahrscheinlichkeit und nicht durch den Trainingsprozess, sage ich mal, des Beklagten, also das ist ja so, wie die sich einlassen, zu sagen, okay, es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, aber die können wir nicht unterbinden, weil es nun mal so im Internet auffindbar ist.
Das ist, glaube ich, schon richtig.
Die Klägerin ja meint, es ist auch bewusst so gesteuert, dass es quasi auch als Datenbank dienen kann. So habe ich es
Das würde ich nicht sagen. Ist zumindest mein technisches Verständnis, dass es in der Tat so ist, dass wenn das häufiger auftaucht, dass dadurch es wahrscheinlich immer wahrscheinlicher wird in diesem ersten Training, dass es auch wirklich dann so ausgegeben wird. Und das ändert jetzt aber, das ist dann natürlich eine Frage, ob das so gewollt ist oder nicht, aber es ändert erstmal nichts daran, dass ich sagen würde, es ist darin so gespeichert und es wird dadurch so reproduziert. Erstmal. Und dann gab es noch irgendeinen Punkt. Achso, die Provokation durch den Prompt.
Ja.
Das würde ich jetzt nicht als überzeugend sehen. Ich meine, das ist ja auch so, wenn man jetzt Google, da muss man muss ja irgendwie sagen, was man will und muss halt den Titel eingeben und als Antwort darauf bekomme ich halt das Ergebnis. Ja. Und das ist hier halt auch so. Ne? Das ist ja nur die Frage, ich gebe ihm ja nicht den Liedtext vor, sozusagen. Insofern würde ich das jetzt noch am wenigsten überzeugend halten. Also insofern, ich bin relativ nah dran an der Urheberrechts. Ja. Fall dazu.
Also du hast auf jeden Fall sehr viele Punkte gesagt, die ja wirklich sehr relevant sind und auch sehr viele schlaue Dinge dazu gesagt. Tatsächlich auch. Das vereinfacht jetzt die Argumentationslinie des Gerichts dann etwas genauer nachzuvollziehen. Genau, also erstmal spielten so Fragen, also die ich jetzt mal so ein bisschen ausklammere, nur kurz erwähne. Also es war erst die Frage, also kann die Klägerin hier überhaupt die Rechte der Textdichter geltend machen, Prozessstandschaft? Das fand das Gericht aber alles sehr überzeugend nachgewiesen und war der Meinung, die GEMA kann ja auch für die Textdichter die Rechte geltend machen. Dann musste sich natürlich mit der Frage befassen, sind die Liedtexte denn sind die denn urheberrechtlich geschützt? Aber das war dann relativ klar als Sprachwerke. Ja. Und also da wurde auch sehr viel auch erläutert dazu, warum die halt eben diese Schöpfungshöhe auch aufweisen. Aber ich glaube, das ist sicherlich jetzt nicht ein Fall, der sehr fraglich ist, sondern wo das auch sehr einleuchtet, dass die Liedtexte vor allen Dingen auch
einfach ganze Strophen
urheberrechtlich geschützt sind. Und dann ist natürlich halt die Frage der Vervielfältigung, ne? Die du ja auch angesprochen hast. Also ist jetzt wirklich sind die Liedtexte jetzt in den Large Language Models tatsächlich so vorhanden, dass man sie als vervielfältigt ansehen kann? Also da war natürlich jetzt erstmal die Frage, ist denn eigentlich jetzt nachgewiesen, dass der Output so erzeugt wurde, weil die Trainingsdaten halt so vorhanden sind, oder ist es jetzt eher eine zufällige Ausgabe,
so dass
jetzt
mal der Liedtext vielleicht erstmal oder so, ne?
Genau. Also da hat das Gericht jetzt erstmal allgemein halt darauf hingewiesen, dass es halt eben mehrere Möglichkeiten gibt, halt eben diese sogenannten Memorisierungen, also eben, dass nicht einzelne Token und Wahrscheinlichkeiten nur hinterlegt sind, sondern eben auch ganze Textzusammenhänge. Da gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten, das nachzuweisen. Das eine ist halt, wenn die Trainingsdaten bekannt sind, dann kann man halt eben einfach die Trainingsdaten mit dem Output vergleichen. Und dann war das Gericht der Meinung, wenn dann halt eben dieser Output erzeugt wird, wenn man nur einfache Prompts verwendet und halt eben es auch um eine signifikante Textlänge geht, in der halt eben Output und diese Trainingsdaten übereinstimmen, dann sei das im Grunde nachgewiesen. Wenn man die Trainingsdaten nicht kenne, kann man aber auch eben, das hatte ich ja auch als unstreitig im Grunde auch schon dargestellt, gibt es schon bestimmte Methoden, halt festzustellen, dass halt, wenn ein Output halt eben immer wieder auftritt, dass dann auch daraus geschlossen werden kann, dass dieser Output als Trainingsdatum wohl auch so vollständig vorhanden ist. Ja. Ne? Aber hier war, wie gesagt, ja unstreitig, dass die Liedtexte im Grunde als Trainingsdaten verwendet worden sind und musste halt dann nur der Output mit den Trainingsdaten abgeglichen werden. Und hier war das Gericht aber tatsächlich der Meinung, diese Prompts, anders als jetzt die Beklagte meint, dass sie sagt, der Prompt sei so formuliert, dass er quasi diese Ausgabe provoziert hat, fand das Gericht, dass der Prompt eigentlich sehr einfach gehalten war und nicht komplex. Und das halt, war schon auch der Meinung, dass es halt möglich wäre, einen bestimmten Output zu provozieren. Da hat die Beklagte wohl ein Beispiel gebracht, da hatte sie irgendwie 13 Aufgaben gestellt, also hatte im Grunde einen falschen Liedtext provoziert und hat dann 13 Aufgaben gestellt, wo immer eine Einwort-Antwort gegeben werden soll, und dann war im Prompt vorgegeben, und jetzt reihe die 13 Wörter aneinander, so ungefähr. Okay. Und dann hatte man quasi das konkret so vorgeben können, aber da hat die Klägerin gesagt, das hat ja mit dem, was die Klägerin gemacht hat, nichts zu tun, sondern die hat einen ganz simplen Prompt, gib mir den Liedtext wieder, und dann ist der Liedtext einigermaßen dabei rausgekommen. Und da hat das Gericht dann hier in der Konstellation gesagt, okay, es wurde ein einfacher Prompt wiedergegeben, der Output, den kann man mit den Liedtexten vergleichen, und der ist in einer doch enormen Wortlänge übereinstimmend, und da kann man Zufall ausschließen. Also das und deshalb wurde eben diese Liedtexte nicht irgendwie nur als Trainingsdaten verwendet, sondern waren nach dem Training im Modell auch irgendwie vorhanden gewesen.
Soweit würde ich folgen, ja.
Genau. Und jetzt, und auch, ich sag mal, auch in einem Umfang vorhanden, der halt im Grunde ja mit dem Urheberrecht dann.
Das nicht nur drei Wörter oder drei Worte.
Mit dem Urheberrecht sondern, Werke übereinstimmt. Jetzt ist aber halt die Frage in der Tat, also ist das denn jetzt eine Vervielfältigung, weil zumindest möglicherweise, also das kann man jetzt eben nicht als unwahrscheinlich ansehen, halt. Also dann die Wörter als Token hinterlegt sind, gewisse Wahrscheinlichkeitsbeziehungen zwischen den Wörtern hinterlegt sind und die dann diesen Output erzeugen, aber nicht der Liedtext als abgegrenzte Datei sozusagen dann irgendwie hinterlegt ist. Und da hat das Gericht gesagt, da müssen wir uns hier an dem unionsrechtlich, also EU-rechtlich geprägten Begriff der Vervielfältigung orientieren. Und da gäbe also der Unionsgesetzgeber vor, dass das halt, dass der relativ weit zu verstehen wäre. Also er würde unmittelbare und mittelbare, vorübergehende und dauerhafte und auf jede Art und Weise und jeder Form vorgenommene Vervielfältigung vorsehen. Und der Sinn und Zweck sei hier auch, ein sehr hohes Schutzniveau zugunsten des Schutzberechtigten zu schaffen. Und deshalb sei halt eben nicht die rein identische Reproduktion eine Vervielfältigung, sondern halt eben auch, also beispielhaft wurde auch in der Vergangenheit schon angeführt, Speicherungen in komprimierten Dateiformaten halt, wo dann halt eben auch gewisse Daten auch verloren gehen, aber trotzdem das wieder erkennbar bleibt. Und auch die Dauer der Vervielfältigung ist auch ganz klar, also die ja hier eventuell auch nur kurzzeitig ist, spielt auch keine Rolle. Genau, deshalb war also das Gericht hier der Meinung, dass die Liedtexte hier reproduzierbar in den Modellen festgelegt waren, dass es ausreichend sei, dass das Modell aufgrund der statistischen Informationen, die aus dem Training abgeleitet wurden, befähigt sind, also diese statistisch wahrscheinlichen Tokenfolgen zu generieren und dabei die Liedtexte erkennbar wiederzugeben. Also, dass das einfach die Parameter, die so hinterlegt sind, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass halt der Liedtext also zumindest erkennbar wiedergegeben wird, sei dann auch als hinreichende Vervielfältigung in dem Trainingsmodell anzusehen und dass es hier dann unschädlich sei, dass die Liedtexte hier in Parameter aufgeteilt oder zerlegt seien und dass es hier wohl auch keinen konkret abgrenzbaren Datensatz gibt in dem Modell, der halt diesen Liedtext als solchen wiedergibt. So. Ja, also eigentlich in deiner auch. Linie sozusagen oder in Linie mit deiner Argumentation. Ja. Genau, also war das ausreichend? Es war dann auch ausreichend, dass das im Grunde das auch nur Mittel war, wahrnehmbar ist durch Einsatz technischer Mittel, also indem das halt über den Prompt auf dem Bildschirm des Nutzers quasi ausgegeben wird.
Ja, also es ist ja, also bei dem breiten Verständnis von Vervielfältigung, wo man auf keine technische Art der Reproduktion, sei es, man legt es auf einen Kopierer oder man schreibt es ab oder wie auch immer, ne? Also warum soll das dann nicht auch darunter fallen, ne?
Genau. Und das heißt also, dass das Gericht hat halt eben mit dem breiten Verständnis die Vervielfältigung angenommen, sodass es jetzt dann auf die Frage ankam, also greift jetzt irgendeine Schrankenregelung, also dass die das dann letztlich erlauben würde. Und dann ging es hier nochmal um diese Text- und Data Mining, also diesen Text- und Data Mining-Recht, was ja zu Analysezwecken die Verwendung halt dieser digitalisierten Werke erlaubt. Und da war das Gericht jetzt, also erstmal, wie auch das Landgericht Hamburg in der schon einmal besprochenen Entscheidung der Meinung, dass es jetzt erstmal diese Vorschrift ist halt eben auf diese Sprachmodelle anwendbar. Also was ja, wie gesagt, in der Literatur umstritten ist, aber war das Gericht der Meinung, dem EU-Gesetzgeber sei es auch um die Nutzung der Daten zum Zwecke des Trainings der Modelle, also hätte er auch vorgesehen, das sei ihm auch bekannt gewesen und hätte auch entsprechend umgesetzt und es sei auch, aber auch gerade die Intention dieses Gesetzes, dass der Einsatz neuer Technologien ermöglicht wird und hier halt über diese Vorschrift und diese Abwägung in beide Richtungen halt ein angemessener Ausgleich zwischen den, also zwischen den Betreibern solcher oder den Nutzern solcher Technologien und den Rechteinhabern von solchen geschützten Werken geschafft wird. Ne? Und hatte deshalb jetzt erstmal keinen Zweifel, anders wie gesagt als teilweise die Literatur stimmen, dass diese Vorschrift für das Training von KI-Modellen anwendbar ist. Und dann hat das Landgericht München auch also gesagt, okay, aber für die Frage, an welcher Stelle hat diese Schranke denn eine Relevanz gesagt, dass man hier drei Phasen unterscheiden müsse. Also es gäbe die erste Phase, wo man Trainingsmaterial in ein maschinenlesbares Format überführe und halt eben diesen Trainingsdatensatz halt eben für Trainingszwecke erstellt. Dann gäbe es halt diese Analyse des Materials durch das Training des Modells und hinterher die Nutzung des trainierten Modells durch Prompts und Outputs, also diese drei Phasen. Und war aber der Meinung, halt eben der 44b Urhebergesetz, also dieses Text und Data Mining Vorbehalt, würde nur diese Phase 1 abdecken und die Vervielfältigungshandlungen, die dafür erforderlich sind, halt um diesen Trainingsdatensatz zu erstellen. Und wenn man den nämlich automatisiert auswerte, dann würde eigentlich, also die Informationen, die dann quasi dem der KI zugeführt werden, die hätten halt eben, die wären keine schöpferischen Informationen mehr und wären jetzt als solche nicht dem Urheberrechtsschutz zugänglich, weil die im Grunde ja also eher dann die semantischen Wahrscheinlichkeitsbeziehungen und so weiter halt dann nutzen würden, aber nicht eigentlich diesen schöpferischen Teil des Werkes. Ja. Also demgegenüber sei aber, vielleicht noch vorweg, also das sei dann eben auch deshalb im Grunde vorgesehen, dass der KI-Betreiber das benutzen kann, also sofern kein Nutzungsvorbehalt steht, ohne Vergütungspflicht, also die ist ja nicht vorgesehen dann in dieser Schrankenregelung, weil man eben sagt, da sind eigentlich die Verwertungsinteressen des Urhebers nicht beeinträchtigt und nicht berührt. Mhm. Ja. Hier ist es aber ja so, dass die Liedtexte also nicht ja nur zu Trainingszwecken dann eingegeben worden sind, sondern, also zumindest wie es nachweisbar war, im Modell auch memorisiert
also sind waren. Ja so eingegangen, dass sie hinterher wieder rauskommen können, wie auch immer.
Genau. Also wie auch immer die da drin gelandet sind, aber da, das, dazu ist es ja zumindest nach Auffassung und also wie das Landgericht München meint, nachgewiesen auch gekommen. Und das wäre halt eben nicht mehr Phase 1, ja? Also ne, allein zu Trainingszwecken, wo der eigentliche schöpferische Gehalt des Werkes gar nicht ausgenutzt wird, sondern das wäre dann Phase 2. Und das sei halt eben nicht von diesem Privileg umfasst. Und genau, da wurde aber diskutiert, ob da vielleicht eine Regelungslücke besteht. Also ich meine zumindest ja dann, wenn der KI-Betreiber da keinen Einfluss drauf hat und so weiter. Aber meint das Landgericht München, ja, selbst wenn das eine Lücke wäre, könnten wir die jetzt nicht durch Analogie schließen, weil die Interessenlage sich halt so sehr verändert, wenn der Text dann doch in dem Modell auftaucht und die Verwertungsinteressen halt des Urhebers dann doch ganz anders beeinträchtigt werden damit. Ja. Also da gibt es wohl auch Gesetzesbestrebungen, also wird da angemerkt, dass es halt eben welche gibt, dass das halt eben auch für, sag ich mal, für Phase 2 nutzbar ist, aber dann Gegenvergütung, ne? Also dass man dann halt Vorbehalt hat. Und genau, und deshalb kann das zwar sein, dass der Gesetzgeber hier aktiv werden will, ist aber noch nicht und diese Lücke lässt sich halt jetzt nicht einfach schließen dadurch. Genau, und deshalb kam es dem Gericht jetzt an der Stelle auf den erklärten Nutzungsvorbehalt und ob der jetzt wirksam erklärt wurde, gar nicht an, weil ja die Schrankenvorschrift jetzt einfach im Grunde nach schon gar nicht anwendbar war. Es wurde dann noch diese andere Schrankenregelung, die auch in dem Landgericht Hamburg-Urteil ja auch eine besondere Rolle gespielt haben, dass das halt eben der Nutzungsvorbehalt, also nach einer Vorschrift ja eventuell nicht mal beachtlich ist, wenn es sich um, also wenn es zu reinen Forschungszwecken eingesetzt wird. Da war es wohl sogar so, dass die eine Beklagte, die Obergesellschaft von OpenAI, die ist wohl eine gemeinnützige Gesellschaft. Aber das hat, also ich sag mal, das hat dann, kam ja eigentlich nicht drauf an, aber das Landgericht am Rande erwähnt, dass halt es zwar sein mag, dass gemeinnützig ist, aber sei jetzt auch nicht nach den engen Grenzen dieser Vorschrift eine Forschungsorganisation. Also da hätten noch weitere Umstände vorgetragen werden müssen und als das hätte das Landgericht München die dann ohnehin nicht angesehen.
Okay. Also diese Data Mining-Ausnahme würde da nur funktionieren, wenn man jetzt hier diese urheberrechtlich geschützten Texte nur dazu verwendet, dass dem Sprachmodell sozusagen die Sprache und Korrelationen beizubringen, aber später dann sozusagen der eigentliche konkrete Texte nicht mehr vorhanden sind.
Genau,
ne? Dann würde sowas wahrscheinlich gehen.
Genau, es ist halt, also es wurde halt erkannt, dass man halt, also man darf digitalisierte Werke dafür verwenden und in diesem Zuge sind auch gewisse Vervielfältigungshandlungen notwendig, die dann halt erlaubt werden sollen.
Sprache aber, zu verstehen.
Genau, aber da geht es letztlich, dann gibt es halt, also da geht es halt eher um die Sprache und Wahrscheinlichkeiten und Beziehungen zueinander, die dann halt, wenn sie halt so abstrahiert sind, im Grunde diesen schöpferischen Gehalt, den jetzt das Liedtext in seiner Zusammensetzung hat, dann einfach nicht verkörpert.
Ja. Und der auch dann nicht mehr so reproduzierbar ist und dann, wenn
genau, normalerweise unter normalen Umständen dann eben nicht so reproduzierbar wäre. Und deshalb sagen, okay, an der Stelle muss der Urheber die Nutzung seiner Werke hinnehmen, wenn er denn nicht einen wirksamen Nutzungsvorbehalt erklärt
hat. Das sozusagen gelesen werden und
genau,
verstanden
für Trainingszwecke,
werden.
Genau.
aber nicht
die Verwertung des Werkes als solches. Ja. Also dass im Grunde das Werk als solches dann wiedergegeben wird und verarbeitet werden kann. Genau. Also jetzt ist genau diese Schrankenregelung auch
läuft auch nicht.
Dann wurde noch geprüft, gibt es denn eine Einwilligung des Urhebers zu der Nutzung? Weil die Beklagte hat ja gesagt, das war ein frei zugänglicher Liedtext. Das war zwar umstritten, aber die Beklagte hat sich ja so eingelassen. Das Gericht war aber der Meinung, dass die Beklagte hier selber, also hier die Darlegungslast hätte. Und die Beklagte hat genau Liedtextkopien benannt, diese da quasi, also die im Internet verfügbar sind. Und da meint das Gericht, da seien aber überwiegend schon auch Nutzungsvorbehalte erklärt gewesen.
Okay.
Also dass da eine Einwilligung halt eh schon fraglich ist. War aber auch der Meinung, dass wenn man jetzt quasi von einer schlüssigen Einwilligung ausgehen würde, indem man halt die Liedtexte im Internet irgendwie frei verfügbar hätte, aber mit Nutzungsvorbehalt eventuell, würde man dann wieder hintenrum ja diese Data, Text- und Data-Mining-Vorschrift umgehen, die ja nur eine enge Erlaubnis gibt. Also hat die Einwilligung das Gericht jetzt auch nicht überzeugt.
Ja.
Dann hat aber OpenAI auch geltend gemacht, sei zumindest jetzt unverhältnismäßig das Verbot auszusprechen, weil es sie nicht gerechtfertigt auch hart treffen würde. Hat auch sich darauf berufen, das hätte auch negative Auswirkungen für Interessen Dritter, weil es doch ein gewichtiges Allgemeininteresse an diesen Modellen gibt und die auch in Bildung, Wissenschaft und Forschung eingesetzt wird. Da hat aber Gericht schon gesagt, naja, also OpenAI ist jetzt auch nicht der einzige Anbieter. Also wenn der jetzt ausfallen würde, dann wären die Drittinteressen jetzt noch nicht alleine so stark beeinträchtigt. Und genau, dann hat die Beklagte auch eingewandt, naja, die Texte, die kann man auch ohnehin im Internet frei verfügbar abrufen. Also nicht nur über ihr Modell, da hat das Gericht gesagt, das wäre jetzt ein komischer Grundsatz, dass man sagt, nur weil von Dritten schon die Werke ohne Einwilligung benutzt werden, dass das ein Rechtfertigungsgrund dann für andere wäre, das auch so zu tun. Hat es nicht gesehen und eine geltend gemachte Aufbrauchfrist, also die Beklagte haben wollte, hat das Gericht deshalb nicht anerkannt, weil sie meinte, also aufgrund der Abmahnungen, die es schon vorher gab, sei OpenAI schon das Problem schon seit einem Jahr bekannt und hätte auch die Möglichkeit gehabt, da halt eben dann Vorkehrungen zu treffen für so ein Verbot, was wohl auch der Fall war letztlich, dass die Vorkehrungen getroffen haben. Und OpenAI hat sich wohl selber eingelassen, dass man so 6 Monate bräuchte, um das Modell so anzupassen.
Okay.
Dass es halt da diese Verletzungshandlung, sage ich mal, nicht mehr begeht. So. Deshalb sind wir jetzt immer noch bei der Stelle, dass halt die Texte vervielfältigt im Large Language Model vorliegen. Also diese Verletzungshandlung, das ist da nicht ist gegeben aus Sicht des Gerichts. Also auch ohne, dass da ein Rechtfertigungsgrund oder eine Aufbaufrist gewährt werden müsste. Und jetzt ist dann noch die Frage, was ist jetzt, ist der Output, der halt beim Prompt, also nach dem Prompt dann ausgegeben wurde, ist der auch eine Urheberrechtsverletzung?
Aufgrund der abweichenden Wörter.
Aufgrund der abweichenden und aufgrund, also jetzt hat, also ich meine, OpenAI hat dann auch gemeint, naja, sie haben ja keinen Einfluss drauf, sondern das wird ja quasi dann doch eher durch Wahrscheinlichkeiten geschaffen und dann sei es vielleicht auch eine unabhängige Doppelschöpfung, die es ja im Urheberrecht grundsätzlich gibt. Aber das hat das Gericht jetzt überraschenderweise oder nicht überraschenderweise nicht überzeugt, sondern meint, es wäre auch hier eine einfache, also sich nochmal drauf berufen, es sei ein einfach gehaltener Prompt, der diesen Output wiedergebe und dann sei der Text memorisiert und nicht irgendwie...
Wenn man jetzt schon mal dabei ist, dass er so hinterlegt ist,
ne,
dann ist natürlich schwierig zu sagen, naja, aber das, was rauskommt, ist jetzt völlig unabhängig.
Ist eine unabhängige Schöpfung, genau. Also das ist halt dann doch determiniert durch den Text, der dahinter liegt.
Natürlich
ist,
hat man da diese Varianzen drin, aufgrund der Wahrscheinlichkeit, die auch wahrscheinlich immer anders sind. Und manchmal ist der Fehler hier und manchmal da.
Ja.
Aber es war ja jetzt nicht völlig weit weg, ne?
Genau, dann die, also völlig richtig, genau. Und dann in der Tat, also dass es nicht identisch wiedergegeben wurde da dann behandelt, aber auch darauf hingewiesen, dass gemäß § 23 Urheberrechtsgesetz auch die Bearbeitung und andere Umgestaltung der Werke und deren Vervielfältigung untersage. Und da käme es dann darauf an, ob die originellen kreativen Elemente des Originals halt wiedererkennbar seien. Mhm. Und das fand das Landgericht München hier bei Wiedergabe ganzer Strophen und teilweise mehr. Meistens war es der Refrain, teilweise war es eine Strophe, aber doch so breite Textteile, so wiedererkennbar wiedergegeben, dass es halt im Grunde keinen hinreichenden Abstand zu dem Original geschaffen hat, also dass man deshalb eben keine Verletzungshandlung annehmen könnte, und hat in der Ausgabe dann im Grunde auch eine öffentliche Zugänglichmachung gesehen, obwohl auch hier ja das Werk nicht körperlich in der Form festgelegt ist, aber hier reicht halt eben diese Ermöglichung, das für den Nutzer sichtbar zu machen. Ne? Mhm. Also dass der so vorgehalten hat, dass über Eingabe des Prompts halt die Möglichkeit besteht, dass das so ausgegeben wird. Das reicht dann im Grunde auch für eine öffentliche Zugänglich machen und hat dafür auch die Verantwortung beim Beklagten gesehen, der ja im Grunde halt die Funktionsweise der Modelle, Auswahl der Trainingsdaten, Ausgestaltung des Trainings im Grunde selber bestimmt, und hat hier eben auch erneut die Verantwortung nicht beim Nutzer gesehen, der das im Grunde nur durch einen einfachen Prompt und nicht durch eine Manipulation im Grunde provoziert hat, sodass im Grunde auch der Output als urheberrechtlich relevante öffentliche Zugänglichmachung des Werkes angesehen wurde. Und hier dann aber zusätzlich eingewandt wurde vom Beklagten, wenn das dann so ist, dann ist es aber vielleicht auch vom Zitatrecht umfasst. Oder es handelt sich um eine Pastiche, also so eine künstlerische Nachahmung. Und da hat aber das Landgericht München auch da dann gesagt, das ist hier eine KI, die kann gar nicht schöpferisch oder künstlerisch tätig werden. Also damit quasi diese Schranken per se ausgenommen von vornherein.
Was man vielleicht auch nochmal in Zukunft sehen muss, ob das so bleibt.
Genau. Ja. Und hat deshalb halt eben nicht, nicht nur die Vervielfältigung in den Trainingsdaten, sondern im Grunde auch die Ausgabe als Verletzungshandlung angesehen.
Okay.
Genau, und jetzt blieb als letzter Punkt noch, ob die Nichtbenennung der Texter im Zusammenhang mit dem Output verlangt werden kann, ne? Also ob die Nennung halt deren Persönlichkeitsrechte verletzt.
Also wegen des fehlerhaften Outputs.
Ja. Genau, wegen des fehlerhaften Outputs. Da hat also erstmal das Landgericht festgestellt, bei manchen Liedtexten war es wohl so, dass das dem Interpreten, die dazu geschrieben wurde, und nicht den Textdichtern, sodass dann die Rechte der Textdichter da schon von daher nicht verletzt sein konnten.
Ja.
Aber wenn jetzt die Textdichter genannt werden, hat das Gericht gesagt, da muss man unterscheiden. Also wie gesagt, sie sind irgendwie fehlerhaft diesen Texten zugeordnet, aber ein Persönlichkeitsrecht wird dann betroffen, wenn sie dadurch in ihrer Sozial- oder Privatsphäre betroffen sind. Und Sozialsphäre ist halt etwas, was nicht dem ganz so hohen Schutz wie die Privatsphäre unterliegt.
Okay.
Und hier ist, sagt das, es wäre jetzt, also die wären ja in ihrem beruflichen Kontext und nicht in ihrem, sag ich mal, privaten Raum betroffen, deshalb sei hier nur die Sozialsphäre betroffen. Und da würde schon verlangt werden, also nicht nur quasi die fehlerhafte Zuordnung, sondern es muss schwerwiegende Auswirkungen auf das Persönlichkeitsrecht haben, wie bei einer Stigmatisierung oder sozialen Ausgrenzung. Und da war das Gericht der Meinung, so schwerwiegend ist das hier nicht.
Also dass ihm da irgendwelche politischen Aussagen in den Mund gelegt werden oder irgendwas so verquer dargestellt wird. Ne?
Genau, so in die Richtung, da wäre es wahrscheinlich kritisch. Genau. Aber da, ich habe das eher so dann verstanden, also die bloße fehlerhafte Darstellung verletzt dann nicht das Persönlichkeitsrecht, weil hier dann doch aufgrund, da sie hier im Grunde nur, dass ihr berufliches Tätigwerden ist und nicht ihr privates Tätigwerden, die jetzt halt nicht so stark beeinträchtigt. So, ja. Und deshalb wurde die Klage insoweit dann, soweit sie darauf gestützt war, dann doch abgewiesen. Aber je nachdem, wo man jetzt die Verletzungshandlung gesehen hat, hat das Gericht dann auch jeweils Auskunft, Schadensersatz, Urteilsveröffentlichung und Kostenerstattung bejaht, also diese entsprechenden Ansprüche. Und sich am Schluss, und das war vielleicht so ein bisschen so die größere Überraschung und da ist natürlich auch die Frage, ob da jetzt im weiteren Verlauf des Verfahrens noch mit zu rechnen ist, hat das Gericht dann nochmal gerechtfertigt, warum es jetzt keine Vorlage an den EuGH für notwendig erachtet hat, weil es ja durchaus hier, also gerade, also vielleicht nochmal zusammenfassend gesagt, geht es ja um die Frage, ist das eine Vervielfältigung, ist das eine öffentliche Zugänglichmachung und ist halt dieser Text- und Data-Mining-Vorbehalt anwendbar. Das sind ja alles Fragen, die unionsrechtlich geprägt sind.
Hat das Gericht ja auch herangezogen.
Hat es herangezogen und war auch der Meinung, dass bei Vervielfältigung und öffentlicher Zugänglichmachung der EuGH schon so viel vorgegeben hätte, dass das relativ eindeutig wäre. Also da hätte ich jetzt, habe sicherlich die Urteile jetzt nicht so gelesen wie das Gericht, ne? Also deshalb will ich mir da eigentlich auch gar kein Urteil erlauben, aber da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das könnte schon Sinn machen, dass das durch den EuGH einmal klar für diesen Fall geklärt wird und man nicht aus anderen Fällen da im Grunde schon die Grundsätze entnimmt und sagt, das ist doch alles schon klar entschieden.
Weil es ja wahrscheinlich insbesondere zu dieser technischen Implementierung wahrscheinlich keine Entscheidung gibt in der Form, ne?
Ja, also zumindest wär mir das jetzt nicht bekannt, dass halt im Grunde wirklich zu dieser Frage, es ist halt eben nur über Parameter irgendwie reproduzierbar, aber nicht als abgegrenzt in den Trainingsdaten vorhanden. Das ist ja schon wirklich eine sehr spezielle Frage, die man vielleicht dann nochmal durch den EuGH entscheiden lassen sollte. Dass das Gericht hier den Anwendungsbereich der Text- und Data-Mining-Schranke als nicht gegeben angesehen hat, ist vielleicht dann aber nachvollziehbarer, würde ich sagen. Also zumindest bei dem, wovon Sie jetzt tatsächlich ausgegangen sind. Also dass da, also wenn das jetzt tatsächlich so ist, die Liedtexte sind memorisiert da vorhanden, dass da diese Schranke nicht mehr einschlägig ist, das ist, glaube ich, durchaus plausibel.
Ja. Naja, also auch die Auslegung zur Speicherung, Reproduzierung kann ich nachvollziehen sozusagen, was aber natürlich nicht heißt, dass man es nicht vielleicht durch den EuGH nochmal entscheiden lassen könnte. Aber unterm Strich, ich meine, gut, ich habe ja es entspricht ja meiner Prognose, sage ich. Ja.
Und ich finde es auch sehr überzeugend. Also ich finde es auch gut vom Ergebnis. Ja. Aber es ist trotzdem also vielleicht so ein bisschen überraschend, dass man den EuGH noch nicht befragt hat, aber vielleicht wird das in den Folgeinstanzen dann doch noch erfolgen, dass man da eine endgültige Festlegung hat.
Ja, ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen auf die Praxis hat.
Ja, ich habe schon getestet.
Wenn man es dann testet, kann ich dir nicht sagen.
Nee, genau, also die gibt jetzt
aus. Oder es kommt was komplett Fantasiertes raus,
Nein, sie gibt jetzt aus. Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich dir nicht den kompletten Liedtext wiedergeben, aber ob ich inhaltliche Zusammenfassung haben möchte oder so. Also, aber es ist schon
die Inhaltsangabe des Liedes.
Es ist schon bei im 5-Modell entsprechend drin. Also da wohl im Posttraining, wie wir jetzt gelernt haben. Also da wird der unerwünschte Output dann ausgeschlossen. Okay. Und das hat dann ja offenbar dauert ja so 6 Monate, bis man die KI dann soweit hat. Aber tatsächlich ist das jetzt in diesem Modell 5 nicht mehr möglich.
Okay. Ja, aber dann ist es ja so ähnlich wie, weiß ich nicht, politisch anstößigen Sachen oder Bilder von Prominenten ändern oder sowas. Da sagen die Modelle, erkennen die ja meistens auch und sagen, das kann ich nie machen. Ja.
Ich meine, man fragt sich jetzt, ob es nicht mehr Sinn machen würde, würden einfach eine Lizenz nehmen. Also da
kann man sich die alternative Variante.
Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass man da, also hängt wahrscheinlich am Preis, aber dass man da doch eine Offenheit hätte vielleicht. Wobei es diese Online-Lizenz für Liedtexte wurde, glaube ich, mal erwähnt, gibt es auch in der Form eigentlich nicht, obwohl man die ja doch einfach vielfach im Internet findet. Okay. Aber ich glaube, das hat auch letztlich so ein bisschen das Landgericht München da getragen, dass er gesagt hat, okay, jetzt sind wir hier in einem Bereich, da ist es einfach nicht mehr gerechtfertigt, dass der Urheber da keine Vergütung bekommt und dann sollen sie es doch einfach, eine Vergütung zahlen, die verdienen ja so viel Geld damit.
Ja. Sehr nachvollziehbar, finde ich. Aber wie du ja gesagt hast, das war das Landgericht.
Genau, das ist sicherlich noch nicht die letzte Entscheidung dazu gewesen.
Und ich denke auch, selbst wenn die nicht weitergeht, wird es auch vielleicht nochmal eine andere oder ziemlich sicher nochmal eine andere geben, die diesen Fragekomplex weitertreibt. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Gerne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge, glaube ich.
Genau, ich glaube, es war auch ein bisschen länger heute. Aber
ich glaube schon. Ja. Gucken wir gleich mal in der Post-Production. Und dann würde ich aber für heute sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Wiederhören. Ja, ich freue mich drauf.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein. Unter cohaus-florack.de/blog.